Sitz im Leben. Viele Bibeltexte haben eine konkrete Zuordnung zu einer bestimmten Feier, zu einer bestimmten Begebenheit. Es ist ein theologischer Begriff, der Sitz im Leben, der hat es sogar ins Englische geschafft, wie das Kindergarten, den gibt es auch im Englischen. Hier der Text heute, um den es geht, der geht um die Taufe. Und wir steigen direkt ein. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ich habe doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Davut?
مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده نجات یابید زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید.
Es gab damals in den religiösen Riten der Zeit, in den Mysterienkulten, so ein Ritus, dass man Milch getrunken hat. Milch als etwas Reines, Energiehaltiges. Und man nimmt an, dass die Christen diesen Brauch vielleicht auch bei der Taufe eingesetzt haben. Das heißt, die Täuflinge bekamen nochmal symbolisch Milch und Honig, um zu zeigen, sie sind noch jung, sie sind Babys im Glauben, sie müssen noch wachsen. Hier wird deutlich gemacht, dass die wahre Milch aber nicht irgendein Getränk ist und dass man deswegen viel Milch trinken muss, um ein guter Christ zu sein, sondern dass es hier um das unverfälschte Wort Gottes geht. Vielleicht seid ihr bei dem Satz hängen geblieben, dass ihr das Ziel, eure Rettung, erreicht. Es ist so, die Rettung bekommt man geschenkt und doch ist es so, dass sie in diesem Leben auch das leben sollen, damit sie bei Gott ankommen, damit sie nicht irgendwann zwischendrin aussteigen. Rettung ist etwas, was Gott uns zusagt, was wir aber auch in unserem Leben umsetzen und erfahren können. Also das ist der Text der Situation angemessen, der Sitz im Leben. Und das, was jetzt kommt in den folgenden Versen, macht deutlich, hier werden nochmal grundsätzlich Dinge angesprochen, wo gesagt wird, darauf solltet ihr achten, als Getaufte besonders und natürlich die anderen auch. Ab Vers 4. Kommt zu ihm, er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens.
اون سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است بیایید و شما نیز مانند سنگهای زندهی هستید که خانه روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیله عیسی مسیح بگذرانید.
In den heiligen Schriften heißt es: Auf dem Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Wertvoll ist dieser Stein für euch, die ihr auf Jesus Christus vertraut. Aber für die, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. An ihm stoßen sich die Menschen, er ist zum Felsblock geworden, an dem sie zu Fall kommen. An ihm stoßen sich alle, die dem Wort Gottes nicht gehorchen. Denn so hatte es Gott für sie bestimmt.
زیرا کتاب مقدس می‌فرماید در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهایی قرار می‌دهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد اما برای بی ایمانان آن سنگی که بنایان رد کرده اند اکنون مهمترین سنگ بنا شده است و همچنین سنگی است که آنها را می لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهد افتاد آری آنها بر روی کلام خدا میافتند زیرا به آن ایمان نمی آورند پس سرنوشت آنها همین است همین بود
Ihr aber seid das erwählte Volk das Haus des Königs die Priesterschaft das heilige Volk das Gott selbst gehört Er hat euch aus Dankbarkeit aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen damit ihr seine machtvollen Taten verkündet Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren.
و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید. تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قومی نبودید اما اکنون قوم خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بوده اید. اما اکنون رحمت او از آن شماست.
Die Gemeinde ein geistliches Haus. Ein Haus, das von Gott gebaut wird, ein Haus, das man nicht sieht, aber man sieht es doch, aber darauf gehen wir ein. Gebaut worauf? Aus Christus als Grundstein. Es beginnt mit einer Einladung, kommt zu ihm, kommt zu Jesus, baut euer Leben auf diesem Grundstein auf. Baut euer Leben auf etwas auf, was Bestand hat, nicht nur heute, sondern in Ewigkeit. Alles, was hier wichtig ist, ist Jesus. An Jesus scheiden sich die Geister und das war ist nicht nur heute so, das war damals schon so und das kommt auch in diesem Bibeltext zum Ausdruck. Wenn man heute über Jesus redet, dann ist das eigentlich ein positiv besetzter Name. Laut Time Magazine gehört er zu den 100 wichtigsten Männern und Menschen der Weltgeschichte. Wie er von Gott redete, wie er den Menschen begegnete, wie er sich einzelnen Menschen zuwandte, das begeistert viele. Auch im Koran kommt Jesus sehr gut weg. Er ist ein besonderer Prophet, natürlich nicht der Prophet, das kann nur Mohammed sein, aber er ist der Messias, geboren von der Jungfrau Maria, ein wichtiger Mensch, ein wichtiger Mann Gottes. So weit, so gut. Da machen alle mit. Den weichgespülten Jesus lieben alle. Hier wird jetzt aber auch ein bisschen deutlich, dass das alles auch etwas kerniger ist. Und das merken wir heute auch. Wenn wir von Jesus reden als Gott oder Gottes Sohn, wenn wir uns fragen, kann er Erlösung bringen, dann sind manche Jesus-Worte echt hart. Und manche Dinge an Jesus gefallen einem dann nicht so. An dem Punkt setzt die große Jesus-Verabschiedung ein. Er wird zur Religion. Und Religion ist etwas für Schwächlinge. Das kommt nicht immer so krass rüber, dass man Leute gleich verunglimpft. Robert Habeck hat das etwas feiner rübergebracht. Robert Habeck, der Messias der Grünen, wurde gefragt, wie er es denn mit dem Glauben halte. Und er sagt, er hätte einfach zu viele Philosophen gelesen, um gläubig zu sein. Dann hat ihn jemand darauf hingewiesen und hat gesagt, das käme nicht so gut an. Das wäre nämlich so an, als nach dem Motto, ich bin nicht so doof wie die anderen oder wie doof muss man eigentlich sein, um an Gott zu glauben. Als er das dann gemerkt hat, rudete er zurück. Das machen übrigens viele Leute, die hauen erstmal irgendwelche Sprüche raus und wenn sie dann merken, das kommt nicht so gut an, dann rudert man zurück und sagt, es war nicht so gemeint. Das ist verächtliches Reden einer selbsternannten Elite. Alle, die religiös sind, sind doof, sie kriegen ihr Leben nicht alleine gebacken. Und hier wird deswegen den jungen Getauften gesagt, ihr werdet Menschen begegnen, die so denken, die euch von oben herab begegnen, lasst euch davon nicht beeindrucken. Vertraut ihm, diesem Jesus, denn er ist der Grundstein. Für die Menschen damals war das ein Bild, mit dem sie etwas anfangen konnten. Jesus, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das kann man heute noch nachprüfen. Beim Bau des Tempels wurde ein wichtiger Eckstein für das Fundament aussortiert. Dieser Stein ist 6,7 Meter lang, 1,7 Meter breit und 1,8 Meter hoch. Ein richtiges Monstrum, wiegt 100 Tonnen. Die Bauleute haben aus irgendwelchen Gründen, weil er fehlerhaft war, ihn nicht für das Fundament genommen, sondern sie haben ihn in der Südostecke der Tempelmauer irgendwo dann doch verbraucht, weil sie sagten, es ist dann doch schade, ihn wegzuschmeißen. Und in der 28. Reihe wurde er vermauert. Gott sieht die Sache anders an. Gott hat den Menschen, wo man sagt, der hat vielleicht Fehler, der ist gescheitert, zum Eckstein gemacht. Das heißt, zu dem Basisstein, nach dem sich alle Steine nachher dran ausrichten, damit das Gesamtbauwerk hält. Jesus ist für alle Menschen als Retter gekommen. Das ist die Aussage der Bibel. Aber damit er zum Retter wird, gehört dazu, dass Menschen in ihrer Freiheit Ja sagen oder eben Nein. Und so wird es, dass dieser Jesus, der eigentlich nichts lieber will, als dass die Menschen kapieren, wie Gott ist, der liebende Vater, der alle stinkenden, verlorenen Söhne und Töchter, die aus dem Mist der Welt kommen, in den Arm schließt, dass dieser Jesus plötzlich zu einem Stein wird, wo sich alles entscheidet. Wo Menschen eben nicht Rettung erleben, sondern dabei scheitern und sagen, wenn das so ist, will ich mit Glauben nichts zu tun haben. Und den Christen ist das ja manchmal auch eine Herausforderung. Die Kirchen möchten im Gespräch mit allen Religionen dieser Welt sein. Sie möchten Menschen erreichen. Und diese Liebe, so nehme ich das als Grundlage, führt dann manchmal zu skurrilen Brüten. So hat die evangelische Kirche im Rheinland einen Missionsverzicht erklärt für Muslime. Weil wir eher alle den gleichen Gott haben, deswegen verzichten wir auf Missionen dieser Religion gegenüber. Man sucht das Gemeinsame, betont das, was miteinander verbindet. Und damit das gelingt, muss aber Jesus aus diesem System verabschiedet werden. Diesen Satz, wir haben alle den gleichen Gott und wir entdecken in allen Religionen ja Dinge, die übereinstimmen, führt dazu, dass man Jesus aussortieren muss. Er taucht auf in den Papieren, ich habe die gelesen, irgendwo, und es ist auch noch ernst gemeint, aber es hat keine Relevanz. Der Papst war kürzlich in Marokko und hat auch dort den Muslimen gesagt, wir werden euch nicht missionieren, wir werden keine Konvertiten in unsere Gemeinden aufnehmen. War auch alles irgendwie gut gemeint, ist aber völlig enttäuschend, wenn man sieht, was es bedeutet. Das heißt, um Menschen möglichst nahe zu kommen, nimmt man das weg, was eigentlich das Zentrum des Glaubens ist. Und deswegen muss man sagen, Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und den Neubekehrten wird hier gesagt, lasst euch nicht irre machen, sucht immer wieder Christus als Mitte eures Lebens, auch wenn andere Wege gehen. Es ist nicht eure Sache, das zu beurteilen, ihr könnt da zwar euren Senf zugeben, aber letztendlich müsst ihr darauf achten, dass Jesus eure Mitte ist. Das geistliche Haus wird vorausgebaut aus lebendigen Steinen. Wir hatten Ende Juni schon mal einen Predigttext, der in diese Richtung geht. Dem Getauften wird hier gesagt, ihr seid nicht für euch selber da. Ihr seid nicht alleine in dieser Welt, sondern ihr seid Teil eines größeren Ganzen. Wenn man das wörtlich übersetzt, müsste man sagen, zu ihm herankommend werdet ihr aufgebaut. Das heißt, wenn ihr zu Jesus kommt, ist es ein automatischer Weg, dass ihr zu lebendigen Steinen werdet, die in eine große, lebendige Kirche eingefügt wird. Es ist eigentlich gar nicht anders denkbar. Dass ein einzelner lebendiger Stein, Kantampa Kantampa, irgendwo alleine rumläuft in der Weltgeschichte, ist nicht vorgesehen und es ist auch sinnlos. Ein Stein, der zu nichts zu gebrauchen ist, kein Teil eines Bauwerks ist, hat keinen Sinn. Ein Stein gehört vielleicht zum Mauerwerk, das das alles stützt. Er schützt vor Einflüssen des Wetters und des Lärms. Ein anderer Stein gehört zu einem Pfeiler. Er trägt zusammen mit anderen die Last des Daches. Ein anderer Stein ist Bestandteil eines Gewölbes, wie man das bei Kirchen kennt, der den Druck standhält und Halt gibt. Ein anderer Stein ist Bodenplatte oder Stufe. Andere Leute gehen über ihn hinweg. Scheinbar hat er keinen Zweck, aber er erfüllt eine Aufgabe in diesem Ganzen. Jeder hat seine Funktion. Ein Haus aus lebendigen Steinen gebaut ist nichts irgendwie sehr Festes, Strukturiertes. Das heißt, wo sich zwei oder drei treffen, wo eine kleine Gruppe sind, sind sie Bestandteil der großen weltweiten Gemeinde Gottes. Es geht gar nicht anders. Wer zu Jesus kommt, wird ein lebendiger Stein, wird Teil von etwas Größerem. Das wird auch deutlich hier in dem nächsten Bild. Gebaut wofür? Für den Dienst des Volkes von Priestern. Priester gibt es eigentlich nur im Alten Testament. Das waren die Menschen, die im Heiligtum gedient haben. Die durften auch ins Allerheiligste zu gewissen Zeiten. Sie durften sich Gott nahen. Sie haben dafür gesorgt, dass Opfer gebracht wurden und Sünden vergeben wurden. Man konnte nicht direkt zu Gott kommen. Das ging immer eben über Priester. Das waren die Mittler. Die katholische Kirche hat für ihr Priesteramt vieles aus dem Alten Testament übernommen und manchmal hat man den Eindruck, der Priester steht zwischen Gott und Mensch. Inzwischen wird das auch deutlicher, dass das nicht so ist. Und hier geht es auch nicht um das Amt. Hier geht es um die Funktion des Priesters. Durch Jesus haben wir direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen keine Vermittlung. Das ist für uns heute selbstverständlich, davon leben wir. Aber als das Christentum auf der Weltbühne erschien, war das nicht so selbstverständlich. Männer haben Zugang zu Gott, Frauen und Kinder. Es gibt keine Nationalität, die keinen Zugang zu Gott hat. Es gibt keinen Mensch, der über irgendeinen anderen gehen müsste. Jeder hat direkt Zugang zu Gott. Wir dürfen zu Gott beten, zu Gott, dem Vater. Das ist ein ungeheures Vorrecht. Aber Gott möchte, dass wir die Funktion von Priestern ausfüllen. Was bedeutet das? Priester suchen die Nähe Gottes. Sie möchten wissen, was Gott will, was seine Absicht ist. Priester beten zu Gott nicht nur für ihre Anliegen, sondern auch für die Nöte anderer Menschen. Sie dienen Gott, indem sie sich selbst Gott hingeben. Und sie haben den Auftrag, den Menschen zu sagen, dass Jesus der Retter und Erlöser ist. Und sie haben die Vollmacht, Gottes von Gott Sünden zu vergeben. Diese Funktion haben wir. Das heißt, hier passiert etwas, was völlig in die Weite und Breite geht. Es sind nicht mehr einzelne Amtsträger, die man irgendwo in Jerusalem aussuchen muss, wo man dann Zugang finden muss, dass sie auch einen Termin frei haben, dass man dann ein Opfer geben kann zur Vergebung der Sünden. Hier überall, wo du stehst, wo du bist, kannst du direkt zu Gott kommen. Du musst nicht eine Kirche aufsuchen. Überall, wo du bist, ist Gott mit dir. Er wohnt in dir. Und er braucht dich. Überall, wo du bist, bist du auch sein Gesandter. Der Priester ist vielleicht nicht so das Bild, was wir haben. Wir sehen das vielleicht eher anders. Aber für Gott sind wir Priester. Wir sind Menschen, die seine Nähe suchen, die für andere beten, die sich Gott hingeben und Menschen weitergeben von dieser wunderbaren Botschaft. Zu hoch gedacht von uns? Wir wären lieber bescheidener und vielleicht haben wir auch keine große Lust, den Priester zu machen. Aber Gott möchte das so. Gott hat dich so bestimmt. Du bist Teil von etwas Größerem. Auch wenn du dir das selber nicht zutraust, aus Gottes Sicht bist du das. Gott hat auch diesen Typen, Jesus, den man damals ans Kreuz nagelte und dachte, die Sache ist damit gegessen, wieder lebendig gemacht und er ist der Herr der Welt. Und die Sache ist nicht tot zu kriegen. Warum nicht? Weil es nicht um ein paar Amtsträger geht, sondern ganz viele lebendige Steine, ganz viele Priester, die überall dort leben, wie sie von Gott ausgesandt sind, dass sie nicht alleine leben, sondern mit ihm. Und das kann keine Macht kontrollieren. Das geht in die Breite, das ist nicht einzudämmen. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir an dieser Stelle größer denken müssen, nicht von uns selber. Vielleicht ist das manchmal auch wichtig, aber erstmal davon, dass Gott uns einsetzt zu etwas, was über uns hinausgeht. Diesen Gedanken vielleicht erstmal ranzulassen und dann zu fragen, Gott, was ist meine Funktion als Priester im Alltag in der kommenden Woche? Wo suche ich deine Nähe? wo bete ich für Menschen, mit denen ich zu tun habe. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille.